steht nicht, geh zum Telefon und sag's der Gemeinde. Geh du hin. Und weil dieses einfache Prinzip der Verantwortung aus Liebe zu Gott und aus Liebe zu den Geschwistern in so vielen Gemeinden nicht gelebt wird, darum nimmt die Sünde und die Gesetzlosigkeit und das Spielen mit Zauberei und Okkultismus und diesen Dingen immer mehr zu. Darum, weil wir eine andere Form von Gemeinde entwickelt haben. Aber kommen wir zurück zu dem Fokus. Und er heißt, nur Gott ist imstande, unser Herz zu verändern. Aber Gott ist nicht nur imstande, er ist willig, er hat es versprochen. Er hat es versprochen, das zu tun, mir ein neues Herz zu geben, das ansprechbar ist, das führbar ist, das korrigierbar ist, das lenkbar ist, das ansprechbar ist, das in eine innere Übereinstimmung mit ihm kommt. Freiwillig, nicht gezwungen, nicht getrieben, nicht mit zusammengebissenen Zähnen befolgen wir irgendwelche Anweisungen und Regeln und Ordnungen, aber da drin im Herzen ist immer noch die Gier nach den Dingen dieser Welt. Das ist nicht Erlösung. Erlösung ist eine Transformation des Herzens. Das ist Erlösung. Hesekiel 36, ein neues Herz. Ich gebe euch ein neues Herz. Und was ist das Wesen des neuen Herzes? Es ist weich. Es ist nicht hart, es ist nicht abweisend, es ist nicht imprägniert gegen Gott und Gottes Ansprüche und Gottes Gegenwart. Es ist empfindsam und es ist fähig, Gott zu spüren und Gott zu genießen. Wie oft erlebe ich das in Versammlungen, wenn man Raum gibt für den Heiligen Geist und der Heilige Geist kommt und er bringt diese Liebe des Vaters oder die Heiligkeit Jesu oder wie auch immer. Und dann gibt es immer wieder Menschen, die kriegen von all dem, was im Geist passiert, überhaupt nichts mit. Und du sagst, boah, war Gott nicht heute stark da? Und sie schauen dich an und sagen, was meinst du? Ein Herz, das immer noch hart ist, das immer noch unempfänglich ist, das gar nicht mitkriegt, wenn Gott kommt, wenn Gott redet, wenn Gott sich manifestiert, wenn Gott sich zeigt, wenn er sagt, hier bin ich, Ströme meiner Liebe fließen, trink, trink, trink. Und sie wissen gar nicht, was gemeint ist. Ihr ganzes Konzept von Glaube hat nichts mit Trinken zu tun. Sie lesen solche Bibelverse, wenn Durst hat, der komme zu mir und trinke. Aber sind noch nie auf die Idee gekommen, dass Jesus, der das damals gesagt hat, immer noch der gleiche ist und er gibt heute was zu trinken. Und da fließen Ströme der Liebe und der Ermutigung und der Erbauung und der Tröstung aus seinem Herzen. Und an Jesus zu glauben heißt, zu wissen, wo die Quelle ist. Und zu wissen, wie man zur Quelle kommt und zu wissen, wie man denn trinkt, das ist Glaube. Es ist eine Beziehung, es ist nicht ein Fürwahrhalten von Dogmen und Konzepten. Es ist eine Beziehung, wo etwas passiert, wo ich mein Herz gebe und wo Gott sein Herz gibt und wo etwas aus dem Herzen Gottes fließt zu mir und mir gut tut. Für viele ist überhaupt dieses Konzept, Gott zu genießen, sehr fremd oder fragwürdig. Und sie fragen sich, was soll an Gott zu genießen sein? Also, dass er Gebote gibt, habe ich schon mal gehört. Aber ihn selber genießen, ja, wie soll denn das gehen? Es gibt nur eine einzige Möglichkeit. Wir kommen in die Dimension des Geistes, heraus aus dem Natürlichen, heraus aus dem Seelischen, in die Dimension des Geistes. Und wir lernen im Geist, Gott zu berühren. Und Gott lässt sich berühren. Und Gott berührt uns. Und da fließt etwas aus dem Herzen Gottes. Und es verändert uns. Wir werden nicht verändert durch unsere Bemühungen, durch unsere Aktivitäten, durch unsere Programme, sondern wir werden verändert, indem wir hören und glauben, da ist ein Gott, der will mein Herz weich machen, mein Herz offen machen, mein Herz fähig machen, ihn zu sehen, mich an ihm zu erfreuen, von ihm zu empfangen. Und weil ich das höre und weil ich genug habe von den Programmen und weil meine Hoffnung, dass irgendwann die nächste Modewelle, die da am Horizont erscheint, endlich meine Sehnsüchte stillen wird, diese Hoffnung schwindet. Ich sage, ich habe schon so viele Wellen mitgemacht und so viele Betonungen und so viele Sachen sind gekommen und dann sind sie wieder gegangen. Wenn das auf dich zutrifft, dann bist du ja bereit für das eine, was bleibt und immer mehr zunimmt. Und das ist Gott selbst, sein Wesen, die Offenbarung seines Wesens, die Berührung, die er schenkt und die uns transformiert und freisetzt und stark macht und willig macht. Gott will Dimensionen der Willigkeit freisetzen. Dimensionen der Opferbereitschaft, Dimensionen der Entschiedenheit, die weit jenseits unserer charakterlichen oder persönlichkeitsgemäßen Möglichkeiten ist. Gott will ein übernatürliches Leben in uns freisetzen. Und die einzige Art, wie es kommen kann, die einzige Art ist, dass wir auf seine Angebote hören und eingehen und uns ziehen lassen und uns in seine Gegenwart ziehen lassen. Er muss dieses Werk der Veränderung mit jedem Einzelnen von uns tun. Niemand kann seinen Ehepartner schicken. Wir können nicht sagen, wie damals Israel zu Mose, ja, geh du hoch, bitte, geh du. Und bring alles mit, was es da Gutes gibt. Das funktioniert nicht. Jeder muss selbst in das Heiligtum gehen. Jeder muss selbst Begegnung mit Gott haben. Und niemand von uns wird sich ausstrecken nach Begegnung mit Gott, wenn wir nicht hören, dass es die gibt. Und wenn wir nicht glauben, dass wir die brauchen. Aber wenn wir hören, dass es diese Angebote gibt, und wenn wir glauben, weil wir überzeugt sind, das kann nicht alles sein, was ich da bis jetzt habe in meinem Glaubensleben, da muss es noch andere Dimensionen des Feuers, des Brennens, der Entschiedenheit, der Klarheit, der Hingabe und des Dienens geben, da muss es noch mehr geben. Ich sehe es in der Bibel, die hatten etwas anderes. Apostolisches, neutestamentliches Christsein ist so anders als das, was wir heute haben. Und das sage ich nicht, um uns zu verdammen, sondern zu sagen, okay, wenn es da etwas anderes gibt, etwas Schöneres, etwas Tieferes, etwas Besseres, etwas Stärkeres, dann wie lange wollen wir uns mit diesem harmlosen, schwachen, wenig überzeugenden, wenig attraktiven, wie lange wollen wir uns damit noch zufrieden geben? Warum nicht hinein in das, was Gott für uns hat? Warum nicht? Gib mir, mein Sohn, dein Herz. Sprüche 23. Gib mir, mein Sohn, dein Herz. Warum will Gott dein Herz haben? Um ein Werk der Verwandlung zu tun. Aus Gleichgültigkeit, aus Trägheit, aus Abgestumpftheit. Eine Verwandlung in Feuer. In Eifer, in Fokussiertheit. Das möchte Gott uns schenken. Ein neues Herz. In Jeremia 32, Vers 40, ist wieder von diesem Gnadenwerk der Herzenstransformation die Rede. Und da wird noch etwas hinzugefügt, was in Ezekiel so nicht zu finden ist. Und es heißt dort, ich werde meine Furcht in euer Herz legen. Und wenn du ein bisschen studiert hast, was die Furcht Gottes ist, und ein bisschen Ahnung hast, was heutzutage im christlichen Lager alles so akzeptabel ist, dann weißt du eins, was wir brauchen, ist die Furcht Gottes. Was wir brauchen, ist die Furcht Gottes. Das ist Ehrfurcht vor Gott. Das ist eine solche Liebe zu Gott, wo wir aus Liebe zu ihm, weil wir seinen heiligen Namen nicht beschmutzen wollen, weil wir es nicht ertragen können, dass der, den wir so sehr lieben, beleidigt wird und gelästert wird. Und deswegen kämpfen wir für Reinheit in unserem Leben und dann im Leben der Brüder und Schwestern. Das ist Furcht Gottes. Die Aussage in der Bibel ist so eindeutig an so vielen Stellen, dass die Sünde, die in unserem Leben passiert, nicht nur Auswirkungen auf uns hat, nicht nur Auswirkungen auf den hat, der die Sünde begeht, auch auf Menschen um ihn herum, aber vor allen Dingen hat die Sünde Auswirkungen auf Gott. Sie kränkt Gott. Sie tut Gott weh. Sie beleidigt ihn. Und sie gibt Raum dem Feind, sich wieder zu erheben gegen Gott und Gott zu lästern. Kannst du dich erinnern, was der Prophet sagt zu David? Durch deine Sünde hast du den Feinden Gottes Anlass gegeben zur Lästerung. Die Sünde von David hat den Feinden Gottes Anlass gegeben zur Lästerung. Und das war das Herz der Apostel. Liebe zu Gott. Und die Gemeinde soll von einem durchdrungen sein und geprägt sein und gebrandmarkt sein. Wir wollen Gott verehren. Wir wollen Gott verherrlichen. Wir wollen Gott wohlgefällig leben. Wir wollen ihn erfreuen. Das, was in Jesus gelebt hat, als er auf der Erde war. In Sprüchen kommt es 2-3 Mal vor. Ein weiser Sohn erfreut den Vater. Das ist das Herz von Jesus. So hat er seine Entscheidung getroffen. So hat er sein Leben gelebt. Es ging alles darum, was erfreut den Vater. Und ich bin dazu da, den Vater zu erfreuen. Und der Hauptgrund, ihr Lieben, warum wir den Heiligen Geist bekommen haben, dass er dieses Leben Christi in uns wieder hervorbringt. Das ist der Hauptgrund, warum wir den Heiligen Geist bekommen haben. Aber wenn du Christen fragen würdest, wofür ist der Heilige Geist da? Wenige würden auf diesen Punkt kommen, wenige. Und sie finden viele Erklärungen, die auch irgendwo richtig sind. Aber die Hauptsache ist, dass die Hauptsache ist. Und Gemeinde und Jüngerschaft, Leben für Jesus, geht um eins, um die Ehre Gottes und um sonst gar nichts. Darum geht es. Und das lebte in den Aposteln. Nicht nur Paulus, auch Petrus und den anderen. Das lebte in ihnen. Und so gaben sie Anweisungen für das praktische Leben. Zum Beispiel Dinge, wo wir denken, meine Güte, in welcher Gemeinde interessiert das überhaupt jemanden? Wie arbeitet eigentlich jemand? Was sagt sein Chef eigentlich über die Arbeitshaltung und Arbeitsleistung dieses Christen? Ich kenne wenige Gemeinden, wo die Ältesten das überhaupt interessiert. Ich sage, oh, wir haben schon genug mit der Gemeinde, sollen wir uns noch in das Privatleben jetzt einmischen? Aber die Apostel haben ein anderes Verständnis gehabt von Gemeinde. Und wie jemand arbeitet, war nicht Privatsache, sondern war Reich Gottes Sache. Amen. Studiere die Briefe, studiere Apostelgeschichte und stell dir zwei Fragen. Was hatten sie damals, was wir heute nicht haben? Und was haben wir heute, was sie damals nicht hatten? Studier mal das mit diesen beiden Fragen. Dir wird der Unterschied aufgehen zwischen heutiger moderner Gemeinde und neutestamentlich apostolischer Gemeinde. Du sagst, meine Güte, wie weit sind wir abgefallen? Hilf uns, zurückzukommen. Und da ist der Punkt, wo der Heilige Geist sich einklickt. Genau das möchte ich, dass wir zurückkommen. Genau das möchte ich. Es ist Zeit der Wiederherstellung. Es wird das, was einmal war, wiederhergestellt werden. Wir werden diese Reinheit, diese Entschiedenheit, diese Klarheit, diese Ehrfurcht, wir werden das wieder bekommen. Das steht schon fest. Und jeder von euch, der das Buch bis zu Ende gelesen hat, der weiß auch, das steht fest. Die Braut hat sich bereitet. Und es ist einfach idiotisch zu denken, sie lebt hier in Kompromissen, so wie die Ungläubigen, und humpelt hier schwach und hilflos und befleckt und dämonisiert durch den Alltag. Aber dann kommt der glorreiche Moment, die letzte Posaune erschallt, wir werden heimgeholt zum Herrn und unterwegs in einem Augenblick, dann werden wir verherrlicht und verwandelt und kommen da oben an, als wäre nie etwas gewesen. Das ist nicht die Sicht, die die Apostel hatten. Das ist nicht die Sicht, die die Apostel hatten. Sie kämpften und eiferten für die Braut schon hier auf Erden. Sie gaben Anweisungen, mit welcher inneren Haltung die Sklaven arbeiten sollten. Wir würden heute sagen, Sklaven, da sollte man mal Human Rights International anrufen. Oder irgendeine andere Menschenrechtsorganisation, dass das mal endlich aufhört. Und Paulus gibt Anweisungen, mit welcher Haltung die Sklaven ihren Herren zu begegnen hatten und wie sie zu arbeiten hatten. Und dann kommt die Begründung. Und das ist der Schlüssel. Das beschreibt dieses Herz für Gott. Das ist Braut. Das ist erste Liebe. Diese Anweisungen hatten einen Hintergrund, ein Ziel, damit der Name des Herrn nicht verlästert wird. 1. Timotheus 6, rechts unten. Damit der Name des Herrn nicht verlästert wird. Das war ihr Ziel. Alles ging darum. Das war eine Gemeinde im Lobpreis, im permanenten Lobpreis. Lobpreis heißt, Gott zu ehren. Lobpreis war nicht 20 Minuten, wo wir Lieder singen. Lobpreis war 24 Stunden, nonstop, 7 Tage die Woche, 365 oder 366 Tage im Jahr. Das war Lobpreis. Ein Leben zur Ehre Gottes. Das war undenkbar, dass man sich irgendwie charismatisch reinhängt in 15 Minuten Lobpreis und danach nach Hause geht und sagt, also hier mit dem Chef, das gefällt mir alles überhaupt nicht und man macht mit wie die Heiden und man lästert, zerreißt sich das Maul, gibt nur das Nötigste und sagt, ich kriege sowieso so wenig Gehalt, da kann ich wohl auch mal die paar Bleistifte wenigstens mitnehmen als kleine Kompensation. Das war damals anders. Damit der Name des Herrn nicht verlästert wird. Er darf nicht verlästert werden. Er darf nicht befleckt und beschmutzt werden. Das war das Herz der Apostel. Und wo hatten sie das her? Sie waren zu nah an Gottes Herz gekommen. Da hatten sie das her. In ihnen lebte, was in Gott lebte. Paulus sagt es dann so, damit der Name des Herrn in euch verherrlicht wird. Der Name des Herrn in euch verherrlicht wird. Und diese Liebe zu Jesus fängt an, oder wir werden bereit für die ersten Schritte, wenn wir sehen, der Vater ist vollkommen entschieden und hingegeben an diesen Gedanken. Er wird sich ein Volk schaffen für seinen Sohn. Apostelgeschichte 15, ein Volk für seinen Namen. Gott schafft sich ein Volk für seinen Namen. Und das Volk für seinen Namen macht keine mauschelige Steuererklärung und guckt sich nicht Fernsehprogramme an, die strotzen von dem Dreck und der Bosheit, für die Jesus am Kreuz gestorben ist. Das Volk für seinen Namen sagt, in allem, was ich tue, verherrliche ich Gott. Und es ist doch schizophren. Und ich sage, ich liebe Gott und dieser Gott hasst die Sünde so sehr, dass er gesagt hat, hier habe ich jetzt eine Wahl. Entweder rotte ich die Menschheit aus oder ich nehme die ganze Schuld der Menschheit und lege das auf meinen Sohn, meinen geliebten Sohn und lasse den ganzen Zorn an ihm aus. So, dieser Gott hat gezeigt, wie er denkt über Sünde und hat eine unglaubliche Wahl getroffen. Und er sagt, und ich rufe euch zu einer Liebe für Reinheit. Ich rufe euch zu einer Liebe für meinen Sohn. Ich rufe euch zu einem Leben, das ihn ehren will. Und wenn wir Genuss haben an Dingen, Sex, Blood and Crime, für die Jesus gestorben ist, dann müssen wir einfach sagen, wir sind schizophren. Wir sind schizophren. Und ich weiß, wie der Heilige Geist unerbittlich an diesem Punkt bei mir gearbeitet hat und hat gesagt, was tust du? Was machst du? Du willst ein Mann des Wortes sein, du willst ein Mann der Anbetung sein, ein Mann der Hingabe sein und immer wieder wirst du erwischt in Zeiten vor dem Fernseher, wo deine Lust ist, Bosheit, Gemeinheit, Unreinheit anzuschauen. Nicht zu tun, nein, nein, nein. Nur anschauen. Das Fleisch kann überleben mit Anschauen von Sünde von anderen. Sag, wenn du schon nicht selber tun willst, wenigstens anschauen, was die anderen tun. Und Gott hat mich überführt und hat gesagt, du bist krank, du bist geteilt. Da ist eine Gier nach Dingen in dir, die erstens dich kaputt macht und zweitens, die den Sohn verunehrt. Und du lebst in zwei Welten. Du kommst in die Versammlung, hebst die Hände und sagst, heilig ist der Herr. Und dann sitzt du immer wieder vor der Glotze und genießt Dinge, für die er gestorben ist. Und die erste Stufe, wenn der Heilige Geist kommt, er zeigt uns, wo wir wirklich sind. Das ist der Anfang. Selig sind, die Leid tragen über unseren Zustand, über unsere Kälte, über unsere Stumpfheit, über unsere Langeweile, über unser Geteiltsein, über unser Zerstreutsein. Und dann kommt der Schrei, Gott, tu etwas, änder mein Herz, änder meine Wünsche, änder meine Gefühle, änder mein Verlangen, tu etwas. Und dann kommt Gott an unser Herz ran und dann kümmert er sich um die Dinge des Herzens. Begierden, Verlangen, Wünsche, Sehnsüchte, die nie von Gott kamen und die niemals die Kraft haben, Gott zu verherrlichen. So, es geht nicht um oberflächliche Dressur, es geht um ein Herz, das mit Gott übereinstimmt. Gib mir, mein Sohn, dein Herz und lass deine Augen gefallen haben an meinen Wegen. Die Augen sollen gefallen haben an den Wegen Gottes. Was sind die Wege Gottes? Die Wege Gottes ist nicht nur, was Gott tut, sondern warum er tut, was er tut. Wir würden heute vielleicht sagen, die Motive, die Gedanken dahinter. Und Liebe zu Gott fängt an, unser Herz zu berühren, wenn wir Gottes Herz anfangen zu sehen. Hebräer 3, Vers 10, eine ganz wichtige Passage. Dort erklärt Gott oder der Heilige Geist, Gott der Heilige Geist, warum Israel nicht, nachdem sie diese mächtige Befreiung aus Ägypten erlebt haben, warum sie nicht imstande waren, mindestens die erste Generation bis auf zwei, warum sie nicht imstande waren, in das Neue hineinzukommen. So, hier sehen wir schon mal, es gibt zwei Abschnitte des Handelns Gottes. Heraus aus etwas und dann hinein in etwas. Und diese beiden Abschnitte unterscheiden sich sehr wesentlich. Für die Befreiung aus Ägypten musste Israel ganz, ganz, ganz wenig tun. Ihr Anteil, ihre Kooperation war minimal. Sie mussten nicht viel tun. Gott kam mit starker Hand, Gott hörte ihr Schreien, er sandte Mose, salbte Mose, bevollmächtigte Mose und Mose tat Wunder und zwang mit dem Stock Pharao in die Knie und das Volk wurde glorreich befreit. Aber dann sollten sie hinein in das Neue. Und das verlangte ein ganz anderes Maß an Engagement oder an Eigenverantwortung oder sagen wir Kooperation mit der Gnade. Und Hebräer 3, Vers 10 erklärt, warum sie nicht in das hineingekommen sind. Alle Zeit gehen sie irre mit dem Herzen. Und sie haben meine Wege nicht erkannt. Darum schwor ich in meinem Zorn, sie sollen nimmermehr zur Ruhe kommen. Was hat sie gehindert, in das hineinzukommen, was Gott für sie geplant hatte? Sie haben die Wege Gottes nicht erkannt. Also bloß ein Mangel an Erkenntnis. Ja, meine Güte, was können die dafür, wenn sie es einfach nicht erkannt haben? Muss man da gleich so hart mit denen umgehen? Hallo, da ist der Humanismus, der sympathisiert mit Rebellen und sie noch schön redet und Gott als den Harten und Ungerechten hinstellt. Hüten wir uns vor dieser Stimme, die die Menschen reinwaschen will und Gott beschuldigen will. Und dieser Geist ist sehr, sehr aktiv. Am Samstag werde ich mehr über das lernen. Sie haben die Wege Gottes nicht erkannt. Und das hat solche Auswirkungen gehabt. Sie kamen nicht hinein in das, was Gott für sie hatte. Und das Wort erklärt auch, warum sie die Wege Gottes nicht erkannt haben. Ganz schlicht und ergreifend, es hat sie gar nicht interessiert. Es war für sie überhaupt gar nicht wichtig. Sie wollten gesegnet werden. Herr, segne uns! Und wenn Gott gesegnet hat und ihnen gegeben hat, was sie haben wollten, dann haben sie charismatisch gefeiert und gejubelt und waren so außer sich. Also wenn da ein Außenstehender kommen würde und sieht die da jubeln und tanzen und feiern, der würde sagen, boah, lieben die Gott. Aber wie sehr man Gott liebt, sieht man nicht am Tag der Jubelfeier, sondern am Tag der Krise, am Tag, wenn die Enttäuschung ist, am Tag, wenn Dinge nicht so laufen, wie wir sie uns vorgestellt haben. Wenn Herausforderungen kommen, wenn Probleme kommen, wenn Dinge völlig anders laufen, als wie wir gedacht haben. Da kommt heraus, wo wir wirklich stehen. Und so war es mit Israel. Sobald am nächsten Tag, also abends war noch die Jubelfeier und am nächsten Tag kam das Hindernis. Feinde, bitteres Wasser oder was weiß ich, einseitiges Essen, wie auch immer. Und sofort kam die ganze Rebellion, die in ihrem Herzen war, heraus gegen Gott. Und sie konnten Dinge sagen wie, wären wir doch in Ägypten geblieben. Gott hat uns hier nur in die Wüste geführt, damit wir hier sterben. Totale Anklage gegen Gott. Ein völliges Missverstehen seiner Absichten, ein völliges Misstrauen und ein Verlassen auf eigene Weisheit. Wir hätten gewusst, was besser ist für uns. Es wäre für uns besser gewesen, wir wären in Ägypten geblieben. Ihr Lieben, wenn wir denken, das war Israel, sind wir noch nicht sehr tief mit Gott gekommen. Gott sagt, das ist das menschliche Herz. Das ist dein Herz, das ist mein Herz. So sind wir. Alle. Bis Gott sein Werk tut. Und da kannst du dich mal prüfen, wenn du sagst, nee, das kann ich so nicht sehen. Also, das hätte ich nie gemacht. Das hätte ich nie gewagt, mich so zu erheben gegen Gott, wenn der nicht macht, was ich mir so vorgestellt habe. Wenn das deine Reaktion ist, dann bete einmal die nächsten 3 Monate. Herr, erforsche mein Herz. Prüfe mich und zeig mir, ob ich auf dem Weg des Götzen bin. Psalm 139 oder Psalm 19. Lass das Reden meines Mundes und das Sinnen meines Herzens wohlgefällig sein vor dir. Wenn wir anfangen, das zu beten, dann geben wir Gott Raum, unser Herz zu erforschen. Und das haben wir so dringend notwendig. Israel hat die Wege Gottes nicht erkannt, weil sie sich nie dafür interessiert hat. Sie wollten nur gesegnet werden, sie wollten nur ein gutes Leben haben, sie wollten nur endlich in das gelobte Land. Und warum geht denn das hier nicht vorwärts? Und was ist denn das hier alles und was soll denn das? Und uns ist doch was Tolles versprochen worden und wo bleibt denn das jetzt? Sie waren sogar bereit, ohne die Gegenwart Gottes in das gelobte Land zu gehen. Hauptsache, sie haben ihren Segen. Ob Gott mitkommt, er kann doch machen, was er will. Hauptsache, wir kriegen endlich, was wir verdienen. Nach so langer Zeit von Drangsal und von Erniedrigung und von Bedrückung. Nicht ein einziges Mal siehst du, dass sie gebetet haben wie Mose. Ja, Psalm 103. Israel kannte Gottes Taten, aber Mose kannte seine Wege. Es ist ein Unterschied zwischen den Taten, dem sichtbaren Handeln und den Wegen Gottes. Und wenn wir uns orientieren nach den Taten, wir werden permanent Fehlentscheidungen treffen. Aber wenn wir die Wege Gottes kennen, werden wir ganz andere Entscheidungen treffen. Mose hat gebetet, Herr, lass mich deine Wege erkennen, damit ich dich erkenne, damit ich dich erkenne. Das heißt, die Wege Gottes zu kennen, führt dazu, Gott zu erkennen. Und da ist eine wesentliche Antwort für diese Frage, wie können wir unsere Liebesbeziehung zum Herrn vertiefen? Wir können nicht einen Gott lieben, den wir nicht kennen. Wir können uns das sagen, wir können Appelle reinrufen in die Gemeinde, liebt den Herrn. Wenn wir ihn nicht wirklich kennen, und aus dem Kennen folgt ganz unweigerlich Wertschätzung und Dankbarkeit und Ergriffenheit und Bewunderung und Sehnsucht. So, Liebe hat Vorstufen. Wir können nicht einfach so, wie wir jetzt sind, sagen, okay, wir sollen den Herrn lieben, gut, dann lieben wir jetzt den Herrn. Wenn wir Gott nicht erkennen, wenn wir nicht die Schönheit Gottes sehen, nicht darüber reden, nicht ahnen, sehen, wenn wir sie nicht sehen, wird unser Herz niemals mit Verlangen nach ihm reagieren. Das ist völlig unmöglich. Dein Herz reagiert nicht auf Willensimpulse alleine. Wir können keinen Knopf drücken und sagen, gut, ja, also ich sehe, bis jetzt habe ich Gott irgendwie sehr halbherzig geliebt. Also jetzt drücke ich den Liebesknopf und dann liebe ich ihn von ganzem Herzen. Diesen Knopf gibt es nicht. Schade. Ne? Aber es macht überhaupt keinen Sinn, so einen Knopf zu erfinden oder sich zu wünschen. Weil unser Herz ist in diese Verfassung der Unempfindsamkeit gegenüber Gott gekommen durch verkehrte Entscheidungen, durch verkehrte Werte. Das Herz wird verhärtet durch Sünde. Und wenn die Werte sich nicht ändern, wenn die Verhaltensweisen und die Entscheidungen sich nicht verändern, kann das Herz sich nicht verändern. Das ist völlig unmöglich. Wir haben Jahrzehnte gebraucht, um in diesen miserablen Zustand zu kommen, in dem wir jetzt sind. Und sogar Gott kann nicht einfach kommen und sagen, so zack, bumm, ja, so wie Haare waren grau, jetzt zack, Farbe rein und schwarz und fertig. Nein. Es hat etwas mit unserer Entscheidung zu tun. Es hat etwas mit unserem Willen zu tun. Es hat etwas mit einem neuen Lebensstil zu tun. Glücklicherweise weiß ich nicht mehr, wann ich begonnen habe. Das gibt mir viel Freimütigkeit. Nee, sag mal, wann habe ich angefangen? Könnt ihr noch einen kleinen Moment dranbleiben oder sagt ihr schon, boah, ich nähere mich der Mitte meiner Einleitung. Komm, wir gehen noch zu Offenbarung Kapitel 2. Und da möchte ich euch diesen Punkt jetzt noch nahe bringen und dann von da werden wir morgen weitergehen. Hier ist diese wunderbare Gemeinde. Diese Modellgemeinde, diese Leuchtergemeinde, diese Gemeinde, die für so viele einfach ein Vorbild war. Und es war eine Gemeinde, in die Paulus besonders viel investiert hat. Und der Herr kommt hier mit einer Botschaft an diese wunderbare Gemeinde in Ephesus. Offenbarung Kapitel 2. Ich kenne deine Werke und deine Mühe und dein Ausharren und dass du Böse nicht ertragen kannst. Und hast die geprüft, die sich Apostel nennen und es nicht sind. Und hast sie als Lügner befunden. Und hast Ausharren und hast vieles getragen um meines Namens willen. Und bist nicht müde geworden. Was für eine Reife, was für ein Niveau. Eine Gemeinde, die Böse in ihrer Mitte nicht ertragen kann. Wie viele Gemeinden kennst du, auf die das zutrifft? Wo die ganze Gemeinde sagt, wir können das nicht ertragen. Wir sind so weit weg vom göttlichen Standard, so weit. Die haben Unterscheidung. Die trauen sich das zu und tun es auch tatsächlich, Dienste zu unterscheiden. Die sind nicht charismatisch eingeschüchtert. Oh, wir dürfen ja nicht kritisieren. Sondern sie haben gewusst, prüf alles und behalte das Beste. Und sie konnten Dienste unterscheiden. Sie waren nicht beeindruckt, nur weil da auf der Visitenkarte Apostel stand. Sondern sie wussten, was ist ein wirklicher Apostel? Und jetzt schauen wir uns an, ob das die Zeichen eines Apostels hat. Und wenn nicht, dann verwerfen wir das und wir werden uns für diesen Dienst nicht öffnen. Weil das keine Kleinigkeit ist, wenn jemand, der kein Apostel ist, sich Apostel nennt. Das ist nicht irgendwie, ja, hat sich jetzt gerade geirrt. Ja, gut, okay, dann ist halt kein Apostel, ihr Lieben. Dahinter ist die ganze Anmaßung der Unzerbrochenheit. Solche Qualitäten hatte diese Gemeinde. Hat viel ertragen um des Namens des Herrn willen, ist nicht müde geworden. Oh, alleine diese Punkte, es ist gewaltig. Es ist gewaltig. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Das heißt, bei aller Reife, bei aller Vorbildlichkeit, bei allen sonstigen guten Merkmalen, der Herr sieht über diesen Punkt, dass die erste Liebe verlassen wurde, nicht großzügig hinweg, sondern er sagt, das muss anders werden. Das kann so nicht bleiben. Wenn das der Herr zu einer solchen Gemeinde gesagt hat, was sagt er heute zu uns? Was sagt er zu uns? Denke nun daran, wovon du gefallen bist und tu Buße. Also kehr um, ändere deine ganze Einstellung, deine ganze Gesinnung und tue die ersten Werke. Es geht um die Rückkehr in die erste Liebe, hier in dieser Passage. Und Jesus sagt, man kommt in die erste Liebe, indem man Werke tut. Na, da haben wir aber eine Schlagseite beim Thema Werke. Alles, was wir über Werke wissen, ist, man wird ohne Werke gerecht. Und dann fällt der Roller an und dann ist das Thema Werke zu Ende. Da hängen wir alle noch tief im Luthertum drin, ganz tief. Aber wenn du im Neuen Testament siehst, welche Betonung auf Werke ist, nachdem wir gerecht sind durch Glauben, haben Werke eine ganz wichtige Rolle in unserem Leben. Und Werke spielen eine wichtige Rolle in unserer geistlichen Entwicklung. Und da ist eine starke Betonung auf Werke im Neuen Testament. Sogar Jesus selber, ich glaube in 6 von 7 Gemeinden, die er anschaut, er sagt, ich kenne deine Werke. Er sagt nicht, ich kenne deine Lieder. Ich kenne deine Gebete. Ich kenne deine Werke. Wieso interessiert er sich für die Werke? Weil an den Werken sieht er, wo die Herzen sind. Paulus sagt zu Titus, da sind Leute, die geben vor, Gott zu kennen, aber mit ihren Werken verleugnen sie ihn. Das heißt, wenn du die fragen würdest, kennst du Gott? Ja, logisch, ich bin in der und der Gemeinde und bin schon so lange Christ. Und der Heilige Geist sieht die Sache ganz anders und sagt, das sind alles oberflächliche Dinge, die zählen nicht wirklich. Was zählt, sind die Werke, ist der Lebensstil. Und dieser Lebensstil dieser Leute zeigt, die kennen Gott gar nicht. Weil wenn sie Gott kennen würden, könnten sie so nicht leben. Hier ist die Gnade. Lebensstil verändert sich nicht durch den Stock und durch die Peitsche und höher, schneller, weiter, mehr. Lebensstil verändert sich durch Gott kennenlernen. Das ist eine gewaltige Offenbarung, wenn du die begreifst. Dann weißt du, hey, nicht Willensanstrengung und rumfuchteln und rumrudern ist angesagt, sondern ich muss Gott kennenlernen. Und wenn ich Gott kennenlerne, wird mein Geschmack sich verändern, werden meine Werte sich verändern und wird mein Verhalten sich ändern. Und den Willen brauchen wir, um fleißig zu sein, Gott zu suchen. Dafür brauchen wir den Willen, um fleißig zu sein, Gott zu suchen. Und von da an öffnen wir eine Tür und Gott arbeitet an unserem Herzen. Das erkläre ich detailliert morgen. Durch Werke kommt man in die erste Liebe. Und die werden interessanterweise die ersten Werke genannt. Es gibt also viele verschiedene Werke und es gibt Werke, die heißen die ersten Werke. Und die ersten Werke, wenn wir sie praktizieren, führen dazu, dass wir zur ersten Liebe kommen. Eigentlich sehr logisch, nicht wahr? Darum heißen sie die ersten Werke, weil die ganz zuerst dran sind und die führen dazu, dass wir zur ersten Liebe kommen. Und wie das aussieht, das schauen wir uns morgen an. Oder sollen wir noch eine Stunde? Ich meine, ich kann noch, aber ihr seht schon irgendwie ziemlich. Ich denke, es ist ein guter Punkt hier, das mal so jetzt so stehen zu lassen. Rennt mal noch nicht weg, komm, wir geben mal eine Antwort. Ich mache mich zu eurem Mund. Vater, wir danken dir so sehr, dass du Eifer für deinen Sohn hast. Und wir danken dir, dass du diesen Eifer in uns wohnen lassen möchtest. Und wir danken dir, dass du unser Herz verändern möchtest und es auch kannst. Und du rufst uns aus Trägheit, Passivität und einfach die Dinge so laufen lassen. Du rufst uns in ein aktives Leben der Kooperation mit deiner Gnade. Und wir sagen, Herr, hier sind wir. Wir wollen uns rufen lassen. Wir wollen uns auch im guten Sinne erschüttern lassen. Wir wollen uns auch im guten Sinne aus unseren verkehrten Wohligkeiten und verkehrten Sicherheiten, die gar nicht tragen, wenn es ernst wird, herausrufen lassen. Und wir wollen ein Herz haben, das bei dir ist, das dich kennt, das von dir geprägt wird und das von dir gefüllt wird und gesättigt wird. Komm, Heiliger Geist, und ergreife uns und mach das Thema für uns wichtig. Wir wollen in die erste Liebe. Wir wollen ein Herz haben, das brennt. Für Jesus, für den König, für den Bräutigam. Ein Herz, das sich erfreuen kann an seiner Herrlichkeit, sich laben kann, wo er alles ist. Und du sagst, Schritte sind dran, Werke sind dran. Und wenn wir diese Werke tun, dann wirst du unser Herz verändern und unser Herz in Brand setzen. So danken wir dafür. Das ist nicht eine mühselige, frustrierende Botschaft. So, wir müssen jetzt schwere Sachen tun. Nein, du willst Gutes tun in uns. Und wir kommen dir entgegen und wir machen dir Raum. Und wir lernen, unser Herz dir zu geben. Danke, Vater, für diese Verheißung. Danke für das Feuer, das du hast für uns und das in uns Wohnung nehmen wird. Halleluja. Halleluja. Amen. 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 So, kommt morgen wieder. Hört den zweiten Teil. Und kommt auch am Samstag.
Danke fürs lange Zuhören.